Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht die Bestattung Wien.
Ich habe Medizin studiert und ich habe mich auch für Homöopathie nie interessiert. Hätte es nicht ein paar Fälle in meinem Berufsleben gegeben, die mich nachdenklich gemacht hätten.
Wo Sie was beobachten, was Sie sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht erklären können. Aber das öffnet doch ein bisschen auch der Charlatanerie die Türe, oder?
Das ist das, wo ich sage, da gehört geforscht.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur des Falter und neben mir sitzt immer noch
Christian Reiter, Gerichtsmediziner.
Herr Professor Reiter, wie wird man eigentlich Gerichtsmediziner?
Es wird einem an der Wiege nicht vorbestimmt. Ja? Man studiert Medizin und am Ende des Medizinstudiums fragt man sich, wie soll es weitergehen?
Also man studiert Medizin, das ist jetzt einmal
wichtig.
Das
ist einmal ganz wichtig.
Weil der heutige Podcast, der wird vielleicht für großen Protest sorgen, weil es werden vielleicht die, die der Homöopathie anhängen, sagen, wir machen hier die Homöopathie schlecht. Und umgekehrt werden vielleicht die, die sagen, die Homöopathie ist eine Parawissenschaft, die höchstwahrscheinlich recht haben, sagen, das ist vielleicht ein Schwurbler-Podcast, weil wir widmen uns der Homöopathie in der Gerichtsmedizin. Das ist ein ganz schmaler Grat, den wir betreten. Um dem Problem gerecht zu werden, werden wir heute so eine Art Basiskurs machen. Was ist eigentlich die Homöopathie? Woher kommt die? Darf ein Arzt die anwenden? Darf eine Apotheke homöopathische Präparate verschreiben? Hat das noch was mit Naturwissenschaft zu tun oder ist das so ähnlich, wie wenn man die Hand auflegt und jemanden gesund betet? In einer Woche werden wir dann über die konkreten Fälle sprechen, die doch ziemlich faszinierend sind und die viele große Fragen aufwerfen. Aber wir halten jetzt einmal zu Beginn fest, der Professor Reiter ist nicht ein Wunderheiler, sondern der hat Medizin studiert.
Ich habe Medizin studiert und ich habe mich auch für Homöopathie nie interessiert. Hätte es nicht ein paar Fälle in meinem 40-jährigen Berufsleben gegeben, die mich nachdenklich gemacht hätten.
Wo Sie was beobachten, was Sie sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht erklären können.
Ja, also die Aufgabe eines Gerichtsmediziners, so wird es auch definiert im Gesetz, eines Sachverständigen, ist Beobachtungen zu machen, zu denen ein bestimmte Fachkenntnis, Kunde, Ausbildung gehört, diese Befunde zu interpretieren und sie nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten so zu erläutern, dass Juristen zum Beispiel damit was anfangen können. Die Frage, was sie aus diesen Erkenntnissen machen, also die sogenannte Beweiswürdigung, was sie glauben, was jetzt ist oder nicht, obliegt dem Juristen bzw. dem Beobachter. Wir ziehen keine Schlussfolgerungen und werten nicht, sondern wir beobachten nur und zeigen auf.
Gut, und um diese Beobachtung machen zu können, studiert man Medizin. Ja. Und ein Teil Ihrer Arbeit besteht darin, zum Beispiel zu untersuchen, ob Ärzte legeatis handeln.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Tumor zu einem Arzt gehen würde und er würde mir homöopathische Pulver geben, aber keine Chemotherapie und ich würde sterben, würden Sie wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, das ist nicht legeatis.
So ist es. Das heißt, der Gerichtsmediziner muss auch ständig sich fortbilden, wie die therapeutischen Maßnahmen momentan sind. Was ist die derzeitige Kunstregel? Denn wenn Fragen gestellt werden, wie hätte oder wie hat man hier vorzugehen, dann müssen wir up to date sein.
Jetzt betreten wir sozusagen den Saal der Homöopathie. Die Homöopathie ist eine Lehre, wir werden gleich darüber reden, wie sie entstanden ist. Und mittlerweile zum Beispiel der deutsche Gesundheitsminister Lauterbach sagt, die öffentlichen Kassen sollen keine homöopathischen Präparate mehr bezahlen. Auch in Österreich gibt es parlamentarische Anfragen der NEOS, die draufkommen, dass die öffentlichen Kassen immer wieder homöopathische Präparate zahlen, weil das sei eine Parawissenschaft. Das ist sozusagen naturwissenschaftlich nicht beweisbar. Die Theorie des Potenzierens von Wirkstoffen wäre letztlich so, wie wenn gar kein Molekül mehr in dieser Arznei vorhanden ist.
Die Verdünnungen oder die Potenzierungsschritte führen zu einem Zustand, in dem substanziell nichts mehr drinnen sein kann.
Also meine Mutter war praktische Ärztin, die hat homöopathische Präparate verordnet. Und mein Vater war Atomphysiker und ich kann mich erinnern, als Kind, die beiden sind am Frühstückstisch gesessen und mein Vater hat meiner Mutter immer vorgerechnet, dass in diesen kleinen Globuli schon rein physikalisch einfach kein Wirkstoff drinnen ist.
Da hat er recht.
Ich glaube, ich kann mich irgendwie erinnern, dass er mir gesagt hat, wenn eine Tollkirsche, Belladonna, diese giftige Kirsche, in einen Bach plumpst, dann ist in dem Bach sind mehr Moleküle von Belladonna als in St. Globuli.
Wenn man es aus der Sicht eines Physikers sieht, der von der Verdünnung ausgeht.
Das heißt, wir verkaufen Zuckerkugel zum Goldpreis. Das ist eigentlich ein gutes Geschäft, ne?
Naja, Goldpreis nicht, aber es ist selbstverständlich auch ökonomisch interessant, ja.
Das heißt, das muss man mal wissen, wenn man über Homöopathie redet, das ist auch ein großes Business. Wenn man halt in eine Apotheke geht und die verkaufen einem homöopathische Sachen, dann muss man auch mitbedenken, dass die ein Geschäft machen.
Keine Frage. Und auch Homöopathen leben davon, ne?
So, jetzt gibt es aber Ärzte, die eine homöopathische Ausbildung haben, die Ärztekammer akzeptiert. Ist das nicht ein Widerspruch?
Naja, es steht im Ärztegesetz nur drinnen, dass Ärzte Krankheitszustände diagnostizieren müssen und diese Krankheitszustände behandeln. Das ist das Privileg des Arztes, Krankheiten zu behandeln. Es steht nicht drinnen, nach welchen Gesichtspunkten sie behandeln müssen. Es gibt sogar einen Kommentar zum Ärztegesetz, wo drinnen steht, dass Ärzte nicht verpflichtet sind, die Patienten nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu behandeln, sondern es genügt die Erfahrungsmedizin, das ist ein weites Land, aber es bedarf immer der Aufklärung und des Einverständnisses des Patienten.
Das heißt, wenn ich jetzt spitze ich es ein bisschen zu, wenn ich sage, der Patient hat Kopfweh, und der Arzt sagt, ich kann Ihnen Kopfweh-Pulverl verschreiben, ich könnte Ihnen aber auch ein Packerl Kartoffelchips verordnen, weil meine Erfahrung sagt, wenn man Kartoffelchips isst, geht Kopfweh möglicherweise weg, dann darf er das.
Er dürfte es, wenn der Patient einverstanden ist, aber jeder Patient mit Hausverstand wird Sie fragen, wo sind die Studien über die Kopfschmerztherapie mit Kartoffelchips.
Aber ihr könnt sagen, es ist so meine Erfahrung, ich habe das beobachtet.
Ja, also wenn er da jetzt einen gutgläubigen Patienten findet und der Patient sagt, ich fühle mich jetzt von Ihnen ausreichend aufgeklärt über alle Plus und Minus, also Schulmedizin nein, sondern Kartoffelchips-Therapie ja, und ich bin einverstanden damit, ja, dann darf er das.
Aber das öffnet doch ein bisschen auch der Charlatanerie die Türe, oder?
Nein, es fordert auch vom Patienten eine Mündigkeit. Eine Mündigkeit, sich damit zu beschäftigen, was er als Therapie möchte.
Aber hat der Patient die Mündigkeit? Weil man könnte sagen, der Patient sieht den Arzt im weißen Mantel, er ist immer noch der Gott im weißen Kittel, vertraut ihm. Muss da nicht der Gesetzgeber eigentlich sagen, lieber Arzt, wenn du Kartoffelchips verkaufst als Therapie, der Patient ist beeindruckt von dem, was du da tust. Du machst eigentlich ein Geschäft. Ich muss dir das untersagen.
Also wenn ich zu einem Komplementärmediziner, und da reden wir jetzt schon mal generell über die Komplementärmedizin, gehe, dann gibt sich der zu erkennen, dass er sich auf eine bestimmte komplementäre Methode eingelassen hat als Arzt, sich dort auch ausgebildet hat. Dazu gibt es auch von den Ärztekammern Diplome, die in entsprechende Basisausbildung in diesen komplementären Verfahren erfordern und diese Gesellschaften, die ausbilden, diese komplementären Gesellschaften, haben auch ein Ausbildungsprogramm, sodass alle Leute, die nach von diesen Gesellschaften sozusagen als ausgebildet bezeichnet werden, auch eine einheitliche Ausbildung und einheitliche Richtlinien haben.
Aber entsteht da nicht der Eindruck, diese Ausbildung sei sozusagen gleichwertig wie eine Ausbildung an einer Universität? Hat man da nicht Sorge, dass jemand sagt, Moment, da wird was gleichrangig bewertet, das in Wirklichkeit unter ganz anderen Bedingungen und Anforderungen stattfindet?
Ja, an den Universitäten wird Schulmedizin gelehrt. Leider Gottes wird an den Universitäten nicht mehr zum Beispiel Homöopathie als Thema überhaupt behandelt.
Weil man sagt, das ist ein Parawissenschaft. Das ist ein Blödsinn.
Gut. Die Frage ist daher, man trennt sozusagen eine Gruppe von Medizinern, von den Schulmedizinern ab, die privat von Vereinen, von Gesellschaften ausgebildet werden in einer komplementären Methode, die zwar als Ausbildungsplan dann der Ärztekammer übermittelt wird und die Ärztekammer verleiht dann ein Diplom. Und damit hat der Patient eine gewisse Sicherheit, dass dieser Arzt nach einem ganz bestimmten Kochrezept, nehmen wir es einmal jetzt Kochrezept, vorgeht, dass es also hier sozusagen eine einheitliche Methode hier angepriesen wird. Und die Frage ist weiterhin, wo gibt es Studien dazu? Wo ist die Evidenz?
Das, was man Schulmedizin nennt, könnte man sagen, ist die evidenzbasierte Medizin, ist eine wissenschaftliche Medizin, die sich wissenschaftlichen Kriterien verpflichtet fühlt.
In den Krankenhäusern steht also im Krankenanstaltengesetz, dürfen nur wissenschaftlich anerkannte Heilmethoden angewandt werden. In den Praxen draußen gilt das aber nicht, sondern hier kann auch Erfahrungsmedizin angewandt werden.
Gut, machen wir hier mal einen kurzen Gedankenpunkt. Also jeder Patient muss wissen, dass ein praktischer Arzt oder ein Arzt in einer Ordination ihm theoretisch auch etwas raten kann, was naturwissenschaftlich nicht belegt ist.
So ist
das darf der Arzt, der darf ihm nur nicht verpfuschen dabei, weil sonst kommt der Professor Reiter und stellt möglicherweise fest, dass es nicht lege artis war und keine ordentliche Heilbehandlung.
Jetzt sind Sie ja auch Jurist und wissen, dass es verschiedene Arten von Verträgen gibt. Wenn der Patient zum Arzt geht, dann schließt er mit dem Patienten einen Arzt-Patienten-Vertrag ab. Das ist ähnlich, aber nicht das Gleiche, wie wenn ich zu einem Installateur gehe und sage, bei mir ist im Winter immer so kalt, ich brauche eine Heizung. Dann wird er sagen, so, da gibt es diese oder jene Möglichkeiten, damit Ihre Wohnung gemütlich wird. Ja? Da schließe ich mit ihm einen Vertrag ab, was kostet es? Und am Endeffekt muss dort auch warm sein. Das ist ein Vertrag zwischen dem Installateur und mir.
Also der Arzt schuldet nicht das Werk, gesund zu werden, sondern er schuldet die Dienstleistung, mich zu behandeln,
genau.
Lege artis, und da kann er ein bisschen was drauflegen und vielleicht ein bisschen.
Wenn ich zu einem Arzt gehe, dann ist das ein Dienstvertrag. Das heißt, ich schließe mit dem Patienten ab einen Vertrag, der lautet: Der Patient wird vom Arzt sorgfältig über die angewandte Technik, über die sich beide einigen, aufgeklärt. Gleichzeitig wird definiert, wie die Regeln der Kunst lauten. Das heißt, er sagt, ich möchte nach diesem Kochrezept behandelt werden. Das ist jetzt Schulmedizin oder Komplementärmedizin. Dann ist der Arzt selbstverständlich verpflichtet zur Verschwiegenheit, das ist Berufsgeheimnis, und der Patient hat das Einsichtsrecht in die Patientenkartei und die Unterlagen. Der Arzt ist verpflichtet, das alles zu dokumentieren, damit es auch eine Qualitätskontrolle geben kann. Ja? Das heißt, der Arzt haftet letztlich strafrechtlich und zivilrechtlich für die erfolgte Leistung, aber nicht für den Heilerfolg. Das heißt, der Patient, wenn der Patient nicht geheilt wird, kann ihm der Patient nicht haftbar machen, sondern er kann ihm nur haftbar machen dafür, dass die vereinbarten Leistungen erbracht wurden, nämlich nach diesen Methoden, ja, und so weiter.
Aber das heißt, ein Arzt, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich komme mit einem Tumor zum Arzt oder ja, mit einer ganz schweren Erkrankung, ja, dann ist der Arzt sehr wohl verpflichtet, mich darauf hinzuweisen, dass es eine evidenzbasierte, ja, Heilungsmethode gibt. Aber er muss sie, wenn ich sie richtig verstanden habe, auch anwenden. Er kann nicht einfach nur auf die alternative Heilmethode setzen.
Also wenn jetzt jemand mit einem nachgewiesenen Tumor zu einem Homöopathen gehen würde und sagen, bitte, ich möchte mir den Tumor nicht herausoperieren lassen, ich möchte auch keine Chemotherapie machen, ich möchte, dass Sie mich homöopathisch behandeln, dann ist der Arzt, der Homöopath, verpflichtet, ihm zu belegen, dass es mit der Homöopathie möglich ist, diesen Tumor zu entfernen. Es wird ihm aber nicht gelingen, weil es keine Studien dazu gibt. Daher muss der Homöopath dann sagen, das tut mir leid, ich kann Sie nicht behandeln, sondern Sie gehen jetzt zum Chirurgen, lassen Sie den Tumor rausschneiden. Sie gehen zum Chemotherapeuten, also zum Onkologen, lassen sich das chemotherapeutisch nachbehandeln. Und ich kann Ihnen dann, wenn Sie das wollen, die Nebenwirkungen zum Beispiel der Strahlenbehandlung oder der Chemotherapie mit den homöopathischen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, mildern, verbessern. Aber ich kann Ihnen keinen Tumor entfernen, weil dazu gibt es keinen Beweis, dass wir das in von 100 Fällen 90 Mal zusammenbringen.
Wenn er das macht, geht es ihm möglicherweise so wie dem berühmten Reike Gerd Hamer, der mit der germanischen Medizin, wir erinnern uns die Älteren an den Fall Olivia, sagt, ja. Also durch, weiß nicht, Handauflegen versuche ich einen Tumor zu machen. Das ist dann kriminell. Dann landet man bei Ihnen sozusagen.
Na, dann landet man nicht bei mir, sondern man landet vor Gericht. Aber es wird dann ein Sachverständiger hinzugezogen, der das nach wissenschaftlichen Kriterien zu beurteilen
hat. Das heißt, Sie sagen dann, der Arzt hat nicht nach den naturwissenschaftlichen Lege Artis Methoden
gehandelt. Der hat nicht nach den Kunstregeln gehandelt.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Jede Fahrt mit uns. Bis auf die letzte. Taxi 40100. Jetzt Taxi-App downloaden und zum Fixpreis losfahren. Mit Taxi 40100.
Jetzt machen wir hier mal einen Punkt und jetzt wollen wir mal den Leuten erklären, was eigentlich die Homöopathie überhaupt ist.
Wir gehen in die Antike zurück. Wir gehen zu Hippokrates, der also beschreibt, dass es zwei verschiedene Methoden gibt, Krankheiten zu heilen, nämlich das Contraria contraribus, also das Kalte gegen das Warme. Oder das Warme gegen das Kalte.
Das besticht der Wespen, es wird heiß und ich lege einen kalten Umschlag auf.
Das wäre die eine Methode. Aber er schreibt auch, dass das Similia Similibus Prinzip gehen würde. Nämlich, wenn mich jetzt zum Beispiel, bleiben wir beim Insekt, ja, sticht und es schwillt an und es wird warm, dann nehme ich einen warmen Umschlag.
Es gibt so eigene Insektenpans, die heiß werden.
Ja. Zum Beispiel, ich wende hier das Gleiche gegen das Gleiche an. Diese Idee ist also dann viel, viel später wieder aufgegriffen worden, zur Zeit Maria Theresias, von Störck. Der war damals Professor für Pharmakologie und Psychiatrie, das komischerweise in einem Fach war. Und der sich also auch mit Pflanzengiften beschäftigt hat. Und sehr schöne systematische Studien gemacht hat über die Anwendung von Pflanzengiften. Und der schreibt, wenn der Stechapfel beim Patienten Geisteszustände hervorruft, die mit Geistesverwirrung einhergehen, dann wäre es doch zu überlegen, ob man nicht bei Patienten mit derartigen Geistesverwirrungen auch den Stechapfel anwenden sollte, um diese Krankheit zu behandeln. Das ist das Similia-Prinzip. Und hat also bei mehreren verschiedenen Giftpflanzen gezeigt, dass das eine Methode wäre, die auch in Erwägung zu ziehen wäre, wenn man zum Beispiel bei Geisteskrankheiten gar keine alternativen anderen Therapien besitzt.
Wir befinden uns aber im 18. Jahrhundert, also wir sind noch nicht in der Hochblüte der, oder die Aufklärung fängt gerade an, die Ärzte lernen noch nicht am Krankenbett, sie sind noch nicht in der Weise ausgebildet, wie das dann 100, 200 Jahre später sein wird. Und da gibt es dann einen jungen Arzt, der heißt, oder einen Mediziner, der heißt Dr. Samuel Hahnemann.
Ist der Sohn eines Porzellanmalers aus Meißen gewesen?
1755 geboren, als fünftes von sieben Kindern, hochbegabt, lernt Englisch, Französisch, kann Griechisch, Latein, Hebräisch, gibt als 12-Jähriger Nachhilfe, verdient sich da ganz gutes Geld und kommt dann nach Wien. zum Dr. Josef von
Quarin.
Wer ist das?
Quarin war der erste Direktor des Allgemeinen Krankenhauses der Zeit Josef II. Und er ist deshalb nach Wien gekommen, nachdem er in Deutschland, in Leipzig, Medizin studiert hat und dort das Medizinstudium ohne Einbeziehung der Patienten stattgefunden hat. Es war nur eine Vorlesung ex cathedra, wobei der Student niemals einen Patienten zu Gesicht bekommen.
Und das war in Wien anders?
Das war in Wien anders, weil in Wien wurde am Krankenbett im Allgemeinen Krankenhaus, aber auch bei den Barmherzigen Brüdern, wo der Quarin seine Privatordination hatte.
Wahrscheinlich so wie heute, ne?
Ja, der Quarin hat also im Allgemeinen Krankenhaus, war er der Direktor und hat aber seine Privatpatienten bei den Barmherzigen Brüdern im heutigen zweiten Bezirk gehabt.
Diese Krankenhäuser, die muss man sich vorstellen, das war damals eine unglaublich revolutionäre Erfindung. Das war ein ganzer Bezirk, also man kann da heute noch hingehen, für die, die nicht in Wien wohnen, da ist jetzt die Uni drinnen. Aber das war sozusagen eine riesige Errungenschaft von Josef II., das zu bauen, ein bisschen nach französischem Vorbild. Interessanterweise sieht man dort keine heiligen Figuren und keine Jesus-Darstellungen, sondern es war eine staatliche Einrichtung.
Und es war die Heilung der Patienten auf wissenschaftlichen Grundlagen aufgebaut. Und der Quarin hat an diesem deutschen Studenten Gefallen gefunden. Der war aufmerksam, der war interessiert. Er hat ihn also nicht nur mitgenommen im AKH zu den Krankenbehandlungen, sondern auch zu seinen Privatpatienten, zu den Barmherzigen Brüdern, hat dort also auch zusätzliche Untersuchungen dem Jungen überlassen, hat gesagt, bereiten Sie mir das vor, besprechen Sie das mit dem Patienten und berichten Sie mir. Und Hahnemann hat später geschrieben, alles, was an mir Arzt zu nennen ist, habe ich in Wien bei Quarin gelernt. Ja? Und der Einfluss von Quarin war sicherlich bedeutsam, aber auch der zur selben Zeit dort Pharmakologie-Lehrenden von Störck. Und der hat ihm offenbar auch die Idee in den Kopf gesetzt, die Therapie nach dem Simile-Prinzip auch in Erwägung zu ziehen. Dann wurde das Studium des Hahnemanns leider durch einen finanziellen Verlust unterbrochen. Da hat ihm offenbar ein Mitstudent sein verdientes Geld sozusagen abgeluchst. Er ist dann plötzlich mittellos dagestanden und da hat ihm der Quarin verschafft eine Anstellung als Bibliothekar bei Bruckenthal. Bruckenthal war damals der Statthalter von Siebenbürgen. Im heutigen Hermannstadt, also Sibiu, ist er zu dem Bruckenthal mit der Auflage, er ist ja eigentlich schon ein fast fertiger Mediziner, hat nur noch eine Dissertation zu schreiben gehabt. Da soll er sich ein bisschen in die Antike und in die Literatur einlesen, weil der Bruckenthal hatte eine gigantische Bibliothek, die gibt es auch heute noch in Hermannstadt. Und dort soll er sich einlesen in die antiken medizinischen Schriftsteller. Und wenn der Bruckenthal irgendeine medizinische Betreuung braucht, dann kann er den jungen Mediziner heranziehen, weil der ist schon in der Zwischenzeit so kundig, dass er das Wichtigste
kann. Also der sitzt dort in Rumänien, liest in der Bibliothek, 16.000 Bücher hat die Bibliothek, also eine gigantische
Bibliothek. Und da war sicher auch der Hippokrates dabei. Und da stößt er wieder auf den Hippokrates mit diesen zwei verschiedenen Methoden der Heilkunst.
So, und jetzt probiert er das an sich selbst aus, ja. Mit einer Kininvergiftung.
Er hat damals eine Übersetzertätigkeit angenommen, indem er ein Pharmakologie-Lehrbuch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen sollte. Und da hat er sich beim Übersetzen an der arzneilichen Wirkung des Kinins gestoßen, weil behauptet wurde, dass das Kinin im Magen eine stärkende Wirkung hat und deshalb gegen die Malaria wirken würde. Und der Hahnemann dürfte in Siebenbürgen, damals war dort noch sehr sumpfige Gegend, die Malaria, also diese Erkrankung, kennengelernt haben. Und er hat festgestellt, dass das Kinin als Vergiftung eine gewisse Ähnlichkeit mit den Symptomen der Malaria hätte und hat dann Kinin zu sich genommen, um zu schauen, ob tatsächlich bei einer Kininvergiftung die Symptome ähnlich einer Malaria auftreten.
Jetzt muss man dazu sagen, dieser Versuch an sich ist nie reproduzierbar gewesen.
Nie reproduziert
worden. Und wird auch sozusagen von der medizinischen Wissenschaft gesagt, das ist, kann man leider nicht beweisen, dass das stimmt. Das haltet nicht. Das ist eine wichtige Erkenntnis, weil sie immer wieder zitiert wird, aber
sie haltet nicht.
Nach den Kriterien, die wir heute aufgestellt haben, wäre er durchgefallen.
So ist es. Hahnemann hat dann eigentlich seine Doktorarbeit geschrieben über den Helleborus, also über die Nieswurz in der Medizin, und hat den Doktortitel erlangt. Hat aber dann seinen Beruf als Mediziner nicht mehr ausgeübt eine Zeit lang, sondern hat weiter Bücher übersetzt. Er hat die Tochter eines Apothekers geheiratet und hat sich mit der Apothekerwissenschaft beschäftigt. Weil der Schwiegervater war ja Apotheker und hat dann ein sehr interessantes und bis heute eigentlich sehr nachvollziehbares, und immer wieder greife ich auch darauf zurück, ein Apothekerlexikon verfasst, indem er die verschiedensten Substanzen anführt, wie man sie gewinnt, wie man sie zubereitet, um sie als Arzneien dann optimal anzuwenden. Und ich glaube, dass er in dieser Zeit die Beobachtung gemacht hat, dass ein Zerreiben einer Arznei im Mörser einen Einfluss hat auf die Wirksamkeit der Substanz. Denn wenn durch das Zerreiben eine Substanz wirksamer wird, kann man sie beim Materialverbrauch viel einsparen. Es geht also auch hier um die Ökonomie, denn wenn ich sozusagen ein Kraut im unverriebenen Zustand jemanden als Arznei verkaufe, brauche ich viel mehr Kraut, wie wenn diese Arznei durch das Verreiben im Mörser wirksamer wird.
So, und jetzt kommt sozusagen die Homöopathie ins Spiel, die sagt, die sogenannte homöopathische Dose, das heißt
die Potenzierung.
Die Potenzierung, das heißt, die Homöopathen sagen, es muss nur ein ganz ein kleines Molekülchen, wenn überhaupt, vorhanden sein, und das würde sozusagen schon eine Wirkung auslösen. Das ist da, wo die Physiker sagen, das ist ein Blödsinn.
Aber, und das darf man nicht vergessen, die Physiker, und das war auch ihr Vater, der das so argumentiert hat, sprechen von Verdünnung. Und wenn man sich anschaut, die Vorschriften des Hahnemanns über die Zubereitung der Arznei, dann muss man diese Arznei über mehrere Stunden hindurch in einem Keramikmörser reiben, sodass selbstverständlich hier Energie in diese Mischung aus Milchzucker und der Arzneisubstanz eingebracht wird. Ich vergleiche das immer mit dieser vielleicht etwas banalen Argumentation. Vor 100 Jahren hätte niemand geglaubt, dass man mit Licht Löcher in Material schießen kann. Heute wissen wir, dass wir mit Laser Löcher in Material brennen können. Vor 100 Jahren hätte niemand geglaubt, dass man mit Wasser Stein schneiden kann. Heute ist es eine übliche Technik. Das heißt, es hängt von der Energieeintrag ab. Und daher ist also die Überlegung, ob nicht dieses Verarbeiten einer Substanz zur homöopathischen Arznei und damit auch Verdünnung doch etwas anderes ist als nur verdünnen, wie wenn ich einen Würfelzucker in einen Kaffee gebe, einmal umrühre und sage, die Konzentration des Zuckers im Kaffee ist so und so viel.
Gut. Machen wir da nochmal einen Schnitt, das heißt, die Homöopathen sagen, da ist irgendeine Energie, die dann verdünnisiert wird im Wasser, und das Wasser hat ein Gedächtnis, es gibt Gedächtniswasser. Das, wenn man das ein bisschen nachliest, findet man eigentlich immer nur
Wieder Hinweise. Ja.
Immer wieder Hinweise, aber auch das Gespött der Naturwissenschaftler, die sagen, das Wasser kann kein Gedächtnis haben.
Genau, und das also ist das, wo ich sage, da gehört geforscht.
Ja, jetzt würden die Naturwissenschaftler sagen, Hammer, wir können es einfach nicht beweisen, aber sie sagen, schauen
wir weiter. Man kann eine Theorie aufstellen, man kann ja viele Theorien aufstellen, man muss dann aber so eine Theorie entweder falsifizieren oder verifizieren. Und dazu bedarf es entsprechender Studien. Und zwar nicht von irgendwelchen praktischen Ärzten, die in irgendwelchen Kämmerchen Studien machen, sondern wirklich unter höchsten Qualitätsstandards. Nicht nur von einer Einrichtung, sondern von verschiedenen Einrichtungen. Das ist ja auch so, wenn ich heute ein Arzneimittel in Handel bringe, dann erforscht es nicht nur ein Forscherteam, sondern es erforschen mehrere Teams in verschiedenen Universitäten dieser Welt, die dann letztlich zu der Konklusion kommen, ja, dieses Arzneimittel hat dieses, jenes Wirkungsspektrum. Sodass man sagen muss, wenn Studien, dann unbedingt an vielen Orten von verschiedensten Teams unter den höchsten Standards.
Die sogenannte Peer Review. Vielleicht für die, die den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess nicht kennen, wenn Sie jetzt eine Studie schreiben, dann wird diese Studie, bevor sie publiziert wird,
von anderen Gutachtern, die sachlich kompetent sind, überprüft, ob die Methode richtig war, ob die Ergebnisse nachvollziehbar sind und ob das sozusagen würdig ist, zu publizieren.
Das ist vielleicht ganz wichtig festzuhalten, weil gerade jetzt rund um Corona ja alle möglichen Leute, der Tennislehrer vom Fliesenleger, von der Mama,
irgendwelche Studien.
Jeder ist Experte geworden, jeder hat irgendeine Studie gehabt, aber man muss genau schauen, welche Studie das ist und ob sie sozusagen nach diesen strengen wissenschaftlichen Kriterien peer-reviewed wird.
Man muss weg von den Anekdoten zur systematischen Wissenschaft.
Genau, das nennt man die anekdotische Evidenz. Mhm. Also ich könnte jetzt auch erzählen, wie mir meine Mutter Globuli gegeben hat, als ich krank war als Kind und ich bin gesund geworden, aber das wäre ja noch kein wissenschaftlicher Beweis, sondern eine anekdotische Evidenz. Das heißt, auch wenn wir jetzt über Corona reden, wie viele Leute sind an der Impfung gestorben oder nicht, das kann man nicht einfach irgendeine Zahl nennen, die irgendjemand in einem weißen Mantel sagt, sondern das gehört wissenschaftlich untersucht. Herr Professor Reiter, danke für diese Einführungsvorlesung in die gerichtsmedizinischen Probleme der Homöopathie, in diese Fragen, wo hört die Naturwissenschaft auf und wo beginnt sozusagen das Quacksalbertum. Wir werden das nächste Mal über drei Fälle sprechen. Einen Todesfall, einen Mordfall und einen Fall von, kann man sagen, Pfuscherei der Apotheker, der fast tödlich geendet hat, der jedes Mal ein bisschen etwas auch mit der Homöopathie zu tun hat. Schalten Sie wieder ein, nächste Woche bei Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Danke, Herr Professor.
Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Sie hörten Klenk und Reiter, den Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Das Team hinter dem Podcast, Ernst Molden, hat die Musik gemacht. Miriam Hübel und Clara Gottzauner-Wolf haben Audiotechnik und Produktion übernommen. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gerade gehört haben, lassen Sie uns gerne ein paar Sterndl in der Podcast-App Ihrer Wahl da. Und noch besser, nehmen Sie sich ein Falter-Abo. Bis zur nächsten Folge. Ihr Florian Klink.